I've thought about killing myself, sure, a bunch of times. But the thing is, I think about shit all the time. I stand in line at the grocery store and I'm like, yo, what if I punch this cashier in the face right now? That's just like, that's human being. Like, we just, that's the shit we don't be talking about that we all think, you know what I mean? But like, we be thinking that shit. And so I've like thought about it, you know, and I've like, but I haven't never in my life did I ever think about actually like committing the act for real. And hopefully I am never there. But I know a lot of people who have.
Hi, ich bin Yannick.
Hi, ich bin Helena.
Und zusammen sind wir Küchenphilosophie.
Cheers.
Willkommen zurück zur dritten Folge. Schön, dass ihr noch dabei seid.
Oder auch wieder oder ganz neu bei uns dabei. Unser heutiges Thema ist Gewalt in den Medien. Wir werden auch Suizide und Vergewaltigungen anschneiden. Das heißt, für den einen oder anderen ist die Folge vielleicht nicht die richtige Folge. Wir wollen das nur kurz davor gesagt haben.
Dass ihr Bescheid wisst einfach.
Genau.
Fangen wir direkt an. Also ich habe einen witzigen, also der ist gar nicht mal so witzig, Fun Fact mitgebracht. Zwar berichtet The Independent, das ist eine britische Tageszeitung, über die Änderung des Google-Codes. Google hat einen riesigen Software-Algorithmus, diesen Suchalgorithmus. Und da stand seit der Firmengründung ganz am Anfang des Codes, don't be evil. Das war denen ihre Firmenmaxime. Jetzt hat Google angefangen, zusammen mit dem amerikanischen Militär KI-Software zu entwickeln für Drohnen, zur besseren Erfassung von Zielobjekten und zur Unterscheidung von Mensch und Fahrzeug. Da haben sich halt zu Rechtens einige Google-Mitarbeiter beschwert und haben einen offenen Brief verfasst, also über 3000 Mitarbeiter waren das, ein Dutzend haben auch gekündigt deswegen, an Google, dass das mit dieser Don't-Be-Evil-Richtlinie nicht zu vereinbaren ist. Dann ist Google einfach hingegangen und hat halt diese Richtlinie ersetzt durch Phrasen wie Ethical Business Conduct. Also aus Don't Be Evil wurde Ethical Business Conduct. Was hältst du davon?
Ich finde es krass, wie sie sich aus der Affäre ziehen damit. Also natürlich ist Ethical Business Conduct natürlich auch die gleiche Richtung, aber dieses Don't Be Evil ist ein viel eindeutiger irgendwo und viel allgemeiner gehalten. Und jetzt dadurch, dass sie sich damit auf die böse Seite stellen, ist es eigentlich schon heuchlerisch.
Ich finde den Schritt auch krass. Ethical Business Conduct, natürlich. Damit wird gesagt, dass Google nichts Illegales macht. Dass sie sich dem Gesetz verschreiben und dass sie halt sagen, okay, wir machen nichts Illegales. Aber dieses Don't Be Evil hatte sowas Grundlegendes. Völlig egal, wie das Gesetz ist, wir machen einfach nichts Böses. Und so ist es halt, ja, wenn das Gesetz halt sowas erlaubt, dann machen wir es.
So sind Gesetze eben, ne? Nicht immer so nett. Man kann sich eben auch dahinter verstecken. Ja, wir wollen auch noch einen Nachtrag machen zur letzten Folge. Vielleicht habt ihr die auch gehört. Da ging es um Tinder und Instagram und Jodel. Wir haben die so ein bisschen bewertet, über unsere Erfahrungen geredet.
Kommentiert.
Und wir haben einen ganz wichtigen Unterschied vergessen zu sagen. Nämlich, auf Jodel heult jeder rum, wie schlecht es ihm geht. Man redet über seine peinlichen Situationen. Und auf Instagram versucht jeder, der Allergeilste zu sein. Das ist ein sehr wichtiger Unterschied. Und dann gibt es noch den Unterschied, oder nicht den Unterschied, sondern ich habe beim letzten Mal auch kritisiert, dass Jodel sehr viele sexistische Kommentare hat. Natürlich ist es bei Instagram nicht anders.
Ich benutze weder Instagram noch Jodel. Ich kann da leider echt wenig zu sagen.
Okay, also es gibt Richtlinien auf Instagram und die werden auch ein bisschen mehr verfolgt oder besser verfolgt, einfach weil es ein großes Business ist und die natürlich das auch verfolgen müssen. Es gibt zum Beispiel die Richtlinie, dass man keine weiblichen Brustwarzen sehen darf. So viel zu Sexismus. Tatsächlich geht es dabei nur um die Brustwarzen. Es gibt zum Beispiel eine Brustkrebsaktivistin, I Heart Erica heißt die, die kann sich oberkörperfrei ablichten lassen. Das ist gar kein Problem, weil sie keine Brustwarzen mehr hat. Also es geht wirklich nur um die Nippel. Man darf keine Fotos von Kindern posten, die nackt oder halbnackt sind, weil das auch gefährlich sein könnte. Und sie haben auch eine Richtlinie, was Umwelt betrifft. Also sie achten darauf, dass man gut zur Natur ist. Also was Tiere betrifft, dass man, wenn man Urlaubsfotos mit Elefanten zum Beispiel hochstellt, da versuchen die ein bisschen zu gucken, wie die Elefanten gehalten worden sind.
Wobei, das sieht man ja auf den Bildern nicht. Also da können ja die Instagram-Leute, haben ja da gar keine Chance, das zu sehen. Ob das jetzt ein gequälter Elefant aus Gefangenschaft ist oder einer aus einem Reservat.
Ich wage zu behaupten, dadurch, dass sie mit Umweltorganisationen zusammenarbeiten, dass man da schon Unterschiede sieht, was so Narben betrifft auch?
Bin ich ehrlich gesagt skeptisch. Auch weil einfach die Flut der Bilder bei Instagram wird ja schon so hoch sein, dass ich glaube, die Tiere da keine hohe Priorität bekommen. Für alle, die die Chance haben, es gibt eine neue Doku, die nennt sich The Cleaners. Da geht es genau darum, dass Firmen wie Facebook, Instagram gehört ja auch zu Facebook, Facebook und Google diese Filterung und Zensur ihrer Inhalte auslagern auf Drittfirmen. Also da sitzen dann Leute, hauptsächlich in Manila, in den Philippines. Das sind Tausende von Leuten, die bis zu 25.000 Bilder am Tag durchklicken und innerhalb von 3 bis 8 Sekunden entscheiden müssen, welches Bild jetzt den Firmenrichtlinien entspricht und welches nicht.
Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe schon einige Sachen gemeldet bei Instagram und nichts von dem, was ich gemeldet habe, wurde blockiert. Es hieß immer, es verstößt nicht gegen unsere Richtlinie. Und ich dachte, Alter, das ist Gewaltdarstellung, das ist sexistisch. Natürlich verstößt das gegen eure Richtlinien.
Aber ist die Frage, was du da gemeldet hast. Also es gibt ja dann Sachen wie Enthauptungsvideos, die gepostet werden. Und das ist ja, kann man jetzt so diskutabel eine andere Kategorie, wie wenn jemand ein Bild mit einem Elefanten postet. Ich kann dann schon verstehen, dass da der Schwerpunkt nicht darauf liegt.
Ja, natürlich. Aber das ist auf jeden Fall Teil ihrer Richtlinie. Und wenn man sich die AGBs anschaut, sie haben dann auch tatsächlich nochmal eine eigene Kategorie, was Magersucht und andere Essstörungen betrifft und sprechen da auch nochmal Warnungen aus. Und wie man die erkennen kann und wie man Angehörigen hilft oder wie man selber auch Hilfe erreichen kann, Hilfe bekommen kann.
Boah, heute wird dark. Uiuiui.
Heute wird richtig dark. Aber was auch ganz toll ist, jetzt hier noch ein bisschen was Positives von Instagram. Sie haben einen neuen Filter entwickelt, der automatisch Kommentare rausfiltert, die sehr negative Sachen sagen, also Mobbing-Kommentare.
Aber ein Algorithmus macht es.
Ja, selbstverständlich.
Wahnsinn, was alles ausgelagert wird heutzutage auf diese digitalen Algorithmen inzwischen.
Ich weiß auch nicht, inwiefern das wirklich immer funktioniert, wahrscheinlich nicht immer.
Ja, überhaupt gar nicht wahrscheinlich.
Hey, ich schätze mal so, bei du bist, und dann kommt
ja, du bist ein Vogel, ja klar, und dann kommt das,
du das schon, Vogel.
Dann wird es schon rausgefiltert.
Also ich habe schon viele Hasskommentare gesehen, wo ich dachte, naja, also das hätte man ja rausfiltern können.
Genau, also sobald halt jemand eine Nicht-Standardformulierung verwendet, ist dieser Algorithmus auch ein bisschen aufgeschmissen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der da irgendwelche schlauen Lernalgorithmen, vor allem die wird es auch noch gar nicht geben, so in der Form, dass das, naja.
Ja, auf jeden Fall sehr schwierig. Aber ihr merkt schon, in was für eine Richtung unser heutiger Podcast geht. Jannik hat uns da was sehr Interessantes mitgebracht.
Auf jeden Fall. Ich habe letztes Jahr habe ich ein total spannendes Buch gelesen. Das wurde mir auch in einem Podcast empfohlen, also gebe ich jetzt hier auch weiter. Das nennt sich On Killing, The Psychology Cost of Learning to Kill in War and Society. Das wurde geschrieben von dem Lieutenant Colonel Dave Grossman, ein Professor der Psychologie für die US-amerikanische Armee, und der unterrichtet auch noch oder hat, ich glaube, der ist inzwischen in Ruhestand, an der West Point Universität. Und das ist die bekannteste Universität für die Offiziersausbildung in Amerika. Also der ist schon sehr aktiv da unterwegs. Der hat dieses Buch geschrieben. Das ist auch immer noch eine Pflichtlektüre in der FBI-Ausbildung in Quantico und ist auf der Liste für, also mit Leseempfehlungen für die US Marines. Wird noch aktuell gehandelt auch. Im Prinzip geht es darum, aus militärischer Perspektive, dass Menschen eigentlich keine anderen Menschen umbringen wollen und dass es irgendeine innere Macht gibt, irgendeinen Widerstand, der herrscht. Die Militärgeschichte geht mehr oder weniger darum, das zu überwinden, dass halt die eigenen Soldaten das schaffen, in der Schlacht auch zu töten. Da wurden so Anfang der 60er Jahre, kennt man vielleicht so diese ganzen CIA-Stories und so, wurde dann angefangen, da die empirische Wissenschaft so ein bisschen einzuführen und da wirklich Studien zu machen, was da los ist. Und was ich eine ganz krasse Zahl finde, ist, dass im Zweiten Weltkrieg war die Bereitschaft zu schießen bei 15-20%. Also das bedeutet, 15-20% der Soldaten waren überhaupt nur bereit, auf den Gegner zu schießen, mit der Bereitschaft auch zu verletzen oder zu töten. Und der Rest hat entweder gar nicht geschossen oder hat in die Luft geschossen oder blind geschossen. Also war nicht bereit, da Schaden zuzufügen.
Verständlich.
Ja, absolut. Also ich kann das auch total nachvollziehen. Was jetzt erschreckend ist, dass sich dann im Vietnamkrieg haben sich diese Zahlen auf 90-95% erhöht. Also da war dann so gut wie jeder bereit, auf den Gegner zu schießen. Das hat mehrere Faktoren. Zum einen, dieser Vietnamkrieg war ja ein Buschkrieg, also man hat so gut wie nie die Gegner gesehen. Das heißt, es war eh oft ein blindes Schießen in den Dschungel rein. Das hat natürlich die Hemmschwelle gesenkt. Und zum anderen hat das US-Militär neue Trainingsmethoden angewandt. Über die werden wir auch ganz kurz reden heute, weil das auch wichtig ist, finde ich.
Klar, das setzt ja die Basis dafür, warum sich das so entwickelt hat.
Warum ich überhaupt dieses Buch mitgebracht habe. Das letzte Kapitel nennt sich Killing in America, What Are We Doing to Our Children? Und zwar behandelt er in diesem ganzen Buch eigentlich nur diese Strategien, die verwendet wurden vom US-Militär, um ihre Leute zu konditionieren für den Krieg. Und dann zieht er einen Vergleich zwischen unserer heutigen Gesellschaft. Und das ist ganz spannend, da komme ich aber gleich dazu. Zunächst kurz die Theorien. Was er benutzt, ist Konditionierung. Da gibt es drei Formen von Konditionierung. Konditionierung, weißt du, was das ist, oder?
Ja, das hatte ich ja in der Uni.
In der Perso. Uni. Ja, genau, das hat im Prinzip jeder schon mal gehört, was eigentlich so, was ist so das bekannteste Beispiel ist, ist diese klassische Konditionierung vom pavlovschen Hund. Also da wird, ein Hund bekommt was zu essen und jedes Mal bei der Gabe von Futter wurde mit so einem kleinen Glocken, mit so einem Bing geläutet. Und nach einer gewissen Zeit, nach ein paar Wiederholungen, hat dieses Bing ausgereicht, um bei dem Hund einen Speichelfluss auszulösen. Und das ist so ein Beispiel für die klassische Konditionierung. Und dann gibt es die operante Konditionierung. Die funktioniert so ähnlich, nur dass da Reizreaktionsmuster trainiert werden. Also da möchte man ein bestimmtes Verhalten oder eine bestimmte Bewegung quasi in den Reflex antrainieren. Und das funktioniert relativ einfach durch Belohnung oder Bestrafung. Also wenn jemand die Aufgabe richtig gut erfüllt, bekommt er eine Belohnung. Und wenn er sie nicht gut erfüllt, dann wird er bestraft oder bekommt einfach keine Belohnung.
Und um jetzt ein bisschen zu klugscheißern, bei Ausbleiben von einer Belohnung oder beim Ausbleiben von einer Bestrafung kann auch konditioniert werden.
Da ist eines der bekanntesten Beispiele Skinners Ratten. Da wurden einfach Ratten in einen leeren Käfig gesetzt und die hatten mehrere Knöpfe. Und die haben dann gelernt, bei einer bestimmten Kombination von Knöpfen bekommen die eine Belohnung. Und so wurde ihnen dieses Verhalten, dieser Reizreaktion, dass sie halt müssen diese Knöpfe drücken und dann bekommen sie Essen. Das war die Konditionierung, die hier stattgefunden hat. Die nächsthöhere Form der Konditionierung ist sogenanntes soziales Lernen. Da geht es um die Observation und Nachahmung von Vorbildern. So klassische und operante Konditionierung, die kannst du bei vielen Tieren und bei fast allen Säugetieren mehr oder weniger anwenden. Aber dieses soziale Lernen, das funktioniert dann tatsächlich nur bei Primaten und bei Menschen. Voraussetzungen dafür sind eine Ähnlichkeit, also dass ein Mensch kann ein Mensch von einem Mensch lernen und ein Affe von einem Affe. Zu einem gewissen Maße ein Affe auch von einem Mensch und ein Mensch von einem Affe natürlich auch. Das geht. Dann die soziale Macht des Vorbildes. Ich bin bereit, von jemandem zu lernen, der von mir, also wo ich den höheren Stellenwert anerkenne, dass ich sage, okay, das Verhalten von dem hat Wert. Sonst habe ich ja keinen Grund, da zu lernen. Dann der soziale Status, genau, also dass ich brauche Respekt, Ehrfurcht und den direkten wahrnehmbaren Erfolg des Vorbildes. Also dass die Art und Weise, wie mein Vorbild handelt, führt zu einem Vorteil oder zu Erfolg für dieses Vorbild. Genau, das sind so diese drei Hauptarten und Weisen des Lernens oder des Konditionierens.
Ich denke, die meisten kennen das auch von sich selbst, dass sie gerade das mit dem sozialen Lernen, ich glaube, das ist automatisch, dass man sich eben ein Vorbild sucht und vielleicht auch eine Identifikationsfigur hat im Umfeld und sich daran so ein bisschen orientiert. Ich glaube, gerade bei Jugendlichen ist das sehr stark, so mit dem Peer Pressure oder mit der Peer Group, wo man sich dann orientiert, was machen die anderen, dann passt man sich dem an. Habe ich das richtig verstanden?
Total. Okay. Also das ist auf jeden Fall.
Es kam gerade so ein kritischer Blick rüber, deshalb dachte ich, oh, habe ich so wirklich falsch verstanden. Aber okay, nein, alles gut.
Ja, ich bin noch so ein bisschen mit meiner Zettelwirtschaft. Ich habe 5 Seiten dabei. Ich habe gestern nichts anderes gemacht, als versucht, es zu verstehen. Deswegen tut mir auch leid, wenn das so ein bisschen ungeordnet wirkt.
Wirkt es sicherlich nicht.
Ja, ich hoffe es. Auf jeden Fall, was der Herr Grossman macht, ist dann in diesem letzten Kapitel, auf das ich weiter eingehen möchte, vergleicht er halt diese Konditionierung mit modernen Medien. Also seine These ist, dass diese Techniken, die im Militär angewendet werden, absichtlich oder unabsichtlich auch von Hollywood und Spieleproduzenten benutzt werden und dass das eine unabsichtliche Konditionierung der Konsumenten halt nach sich ziehen könnte. Also dass ich schaue einen Film, der absichtlich oder unabsichtlich diese drei Formen der Konditionierung verwendet und ich dadurch ein Verhalten auch entwickeln kann. Das ist seine These. Können wir anfangen mit der klassischen Konditionierung, das mit dem Hund. Also dass man einfach so, das ist diese einfachste Form der Konditionierung. Da sagt er halt gut, angenommen, wir gehen ins Kino, am besten noch als Jugendliche, wo man eh leichter zu beeinflussen ist, und schaut sich einen Actionfilm an oder vielleicht sogar einen Horrorfilm, was man halt früher so gemacht hat. Und dann sieht man diese Gewalt, während man so Popcorn isst, Softdrinks trinkt, Bier trinkt, mit Freunden unterwegs ist, angenehme Gesellschaft hat, vielleicht sogar mit einem Date dahin geht, was ja sowieso dann ein gutes Gefühl gibt. Also verbindet man diese Gewalt, die da gezeigt wird, mit einem angenehmen Gefühl. Was so ähnlich ist wie das Bing und das Essen beim pavlovschen Hund. Also ich sehe die Gewalt und das könnte dieses angenehme Gefühl hervorrufen. Als schönes Beispiel würde ich gerne den Film Uhrwerk Orange, also Clockwork Orange, anbringen. Für die Leute, die es nicht gesehen haben, das ist ein super Film, lohnt sich auf jeden Fall anzuschauen. Da geht es um eine Gruppe junger Leute, die sehr gewalttätig sind. Die werden dann geschnappt von der Polizei und bei denen wird so eine umgekehrte Konditionierung angewendet. Also die bekommen die Augen aufgesperrt, die können nicht weggucken, bekommen gewalttätige Szenen gezeigt und gleichzeitig ein Mittel verabreicht, was Übelkeit hervorruft. Das heißt, bei denen ist es genau andersrum. Die lernen, diese gewaltigen Szenen mit Übelkeit zu verbinden. Führt dann auch dazu, dass sie in der Mitte des Films auch tatsächlich echt Schwierigkeiten haben, Gewalttaten durchzuführen, einfach weil ihnen jedes Mal schlecht wird dabei.
Das ist eine sehr gute Strategie. Vielleicht sollte man die auch anwenden bei Wiederholungstätern.
Könnte man jetzt, vielleicht ist das ein bisschen Folter, weiß ich nicht.
Naja, es muss jetzt, also ein ekliger Geschmack ist natürlich jetzt nicht angenehm, aber ich finde keine Foltermethode.
Ja, kann man drüber streiten. Also das US-Militär fand das auf jeden Fall eine super Sache. Die haben 1975 in der Ausbildung für Assassinen tatsächlich, die haben sich auch diese Filme, also Filme anschauen müssen, in denen Menschen brutal getötet oder verletzt wurden. Und dann war die Aufgabe der Assassinen, sich selber zu desensibilisieren und emotional sich von diesen Situationen der Gewalt zu distanzieren. Und da wurde auch konditioniert. Also wenn man das geschafft hat, da ruhig zu bleiben und sich das über sich einfach ergehen zu lassen, dann wurde das belohnt.
Jetzt, wo du es gerade gesagt hast, fällt mir, ich weiß gerade leider nicht mehr, was für ein Film das ist, vielleicht kommen wir gemeinsam drauf. So ein Film, da bringt der Leute um und dann kommt immer so eine schöne Musik dahinter.
Hannibal?
Kann das Hannibal sein? Ja,
Diese Serie, da wird Gewalt und es wird so porträtiert, das wird Kunst. Das ist so, das macht diese Serie ja so makaber und so spannend. Da wird Töten ist eine Kunstform.
Richtig, genau.
Also das geht auf jeden Fall in die Richtung. Auch wenn man sich die Altersgruppen anschaut, Armeen oder Militärs generell versuchen Leute zwischen so 17, 18, 19, 20 zu rekrutieren. In diesem Alter ist man total offen für diese Form der Konditionierung, was die Armeen natürlich ausnutzen wollen. Entspricht auch genau diesem FSK 16, FSK 18 Label, was ja bei uns die höchste Grad an Jugendschutz darstellt. Was dann bei uns auch noch als so eine Gruppenkonditionierung betrachtet werden könnte, ist dieses gemeinsame Anschauen von Horrorfilmen oder von Thrillern. Also als Jugendliche, wer kennt es nicht? Man trifft sich so abends und schaut dann so irgendwas. The Ring war es bei uns, das haben wir geschaut. Und dann war das schon, wurde man belächelt, wenn man weggeschaut hat. Und Respekt hat man bekommen, wenn man einfach den Film durchschauen konnte und einen das gar nicht berührt hat.
Ich glaube, da muss man wirklich nochmal von Gruppe zu Gruppe unterscheiden, wie die Gruppe aufgebaut ist. Ich kann mich daran erinnern, wir haben das einmal gemacht und danach nie wieder. Meine damalige Mädels-Clique und ich mit 14 haben da Stephen King-Filme angeschaut. Wir haben da Stephen King-Filme angeschaut und sind danach in den Garten zum Zelten. Richtig clever. Es war wirklich furchtbar. Wir haben die ganze Zeit Geräusche gehört und Schatten gesehen an der Zeltwand. Und es war wirklich sehr prägend.
Also den Punkt, den er machen will, ist, dass wir uns als Gesellschaft über diese brutalen Filme einfach selber desensibilisieren und Gewalt halt trivialisiert wird. Das ist die Form der Konditionierung, die er hier so anprangert.
Und würdest du dem so pauschal zustimmen?
Pauschal auf gar keinen Fall. Die Theorie ist spannend und es lohnt sich auf jeden Fall, darüber nachzudenken, aber Filme machen halt keine Gewalttäter. Das ist das könnte so ein Puzzlestück sein in irgendeiner Form.
Aber das war jetzt auch gar nicht das Argument. Das Argument war ja die Desensibilisierung.
Ich denke schon. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Wenn man sich selber dem aussetzt, dann sagen wir so, also ich kenne das bei einem anderen Beispiel. Also bei mir ist es mit dem Urlaub. Wenn man, also bei mir ist es, ich finde diese so All-Inclusive-Urlaube finde ich wirklich langweilig. Einfach was daran liegt, dass wir früher mit den Pfadfindern, wir sind wirklich viel gewandert, wir haben viel draußen gezeltet, wir haben Feuer gemacht und da ging es um was. Also da war jeder Tag war anstrengend, jeder Tag war spannend und ungewiss. Und dadurch entsteht bei mir ein sehr hohes Maß an Langeweile in diesen All-Inclusive-Hotels, einfach weil man alles vorgesetzt bekommt. Und das ist auch so, sobald man diese Extreme so ein bisschen, nicht, dass wir krass extrem drauf waren, aber sobald man was Extremeres kennenlernt, ist es natürlich klar, dass man seine, dass die Grenze verschoben wird.
Ja. Also vielleicht kennt ihr ja auch die Show Dexter. Dexter ist auch so ein Anti-Held. Er hat diesen Trieb umzubringen und er wendet den dann an auf Menschen, die selber irgendwo schlecht sind. Das heißt Vergewaltiger oder Mörder oder wie auch immer, irgendwelche Unmenschen in seinen Augen. Und er muss eben diesen Trieb ausleben und er lebt den dann eben damit aus, dass er schlechte Menschen eliminiert. Und jetzt habe ich meinen Punkt verloren.
Ich finde, das ist super.
Ach genau, genau. Und am Anfang, als ich das angeguckt habe, war ich so, oha, der bringt den gerade um. Und am Schluss war ich so, okay, jetzt bringt er den um, langweilig. Ich weiß, ich kenne ja schon den Ablauf, jetzt nimmt er die Folie, dann kommt vielleicht doch irgendjemand, dann muss er den auch umbringen und dann fühlt er sich schlecht, weil der war ja kein böser Mensch. Ist immer so der gleiche Ablauf gewesen. Und irgendwann mal war es mir halt echt zu blöd, mir war das zu langweilig. Und am Anfang war ich nur so, oh mein Gott, krass, und jetzt mit der Folie. Oha, clever. Und irgendwann mal war es halt echt so, okay.
Ja, passiert halt. Ist, halt,
ist
jetzt,
halt so.
Ist halt die Story jetzt.
Ja.
Dann machen wir weiter mit dem Operanten konditionieren.
Genau.
Da ging es jetzt nicht mehr nur um passive Gefühle zu konditionieren, sondern da das Operante konditionieren, da kann man jetzt so Reizreaktionen, so Verhalten konditionieren. In der Armee wird es so gemacht, dass die Soldaten jetzt nicht mehr auf abstrakte Zielscheiben schießen, sondern auf Pappmenschen, die bei einem Treffer wegklappen oder sich auch bewegen. Quasi, die bekommen direktes Feedback bei einem Treffer und nicht nur einen abstrakten Punktewert.
Wie auf dem Rummelplatz.
Genau. Und diese hohen Trefferquoten, wie auf dem Rummelplatz, werden bei der Armee auch belohnt. Da gibt es dann Abzeichen für gute Treffer, hohe Geschwindigkeit und sogar Wochenend-Freigangpässe. Also wenn man ein sehr guter Schütze ist und diese Aufgabe sehr gut erfüllt, dann hat man den Vorteil, dass man am Wochenende Ausgang bekommt.
Weißt du zufällig, ob das auch in Deutschland so gehandhabt wird?
Das kann ich dir gar nicht sagen. Also dieses Buch bezieht sich komplett auf das amerikanische Militär. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Strategie groß anders ist bei uns.
Wahrscheinlich nicht, weil das ist ja die Erfolgsstrategie. Und wir müssen uns ja dann auch anpassen.
Dann ist klar, dass man alles benutzt, was irgendwie funktioniert. Genau, also so werden die Soldaten zu präzisem und sofortigem Schießen konditioniert auf Befehl. Das ist ganz wichtig. Also die dürfen natürlich nur schießen, wenn es der Offizier sagt. Und so wird diese Reizreaktion wird mit dem Befehl zusammen konditioniert. Also, dass die nur schießen, wenn sie es auch befohlen bekommen. Da ist so die ganz naheliegende Vergleich, den man jetzt ziehen kann, sind Kriegs- und Gewaltsimulationen. Vor allem bei Computerspielen. Da ist ja ein ganz ähnliches, so ein ganz ähnliches Verhalten wird da ja erwartet. Also, ich spiele das Spiel, dann ist meine Aufgabe, da auch eine Mission zu erfüllen. Also, bei den meisten Spielen ist ja auch irgendwelche Leute abzuknallen. Und da werde ich dann auch belohnt. Am Ende mit der erfolgreichen Mission und dem Spielfortschritt.
Ja.
Nur, dass da halt dieser so ein bisschen so diese höhere Instanz fehlt, die halt entscheidet, wann ich zu schießen habe und wann nicht, sondern ich kann das dann einfach machen. Gerade bei GTA ist es ja Willkür.
Aber gibt es, also ich bin wirklich kein Gamer, aber gibt es nicht auch manchmal so einen Countdown und dann musst du aus diesem Versteck raus und losrennen? Dass du dich irgendwo so verschanzt? Und dann wird so runtergezählt und dann musst du aus dem Versteck raus. Wenn nicht, dann mach das nicht, weil es konditioniert.
Ja, das ist alles Theorie. Das ist, also ganz kurz zu Games, also ich möchte auf gar keinen Fall Videospiele hier runter machen. Also da gibt's, es gibt Studien, die nachweisen, dass Problemlösefähigkeiten gefördert werden, also Durchhaltevermögen bei komplexen Aufgaben, dann auswendig lernen, zum Beispiel von Bewegungsabläufen oder Spielmechanismen. Das führt auch zu Interaktionen in sozialen Gruppen, also zwischen Freunden, die sich über Strategien und Spieleinhalte austauschen. Und es ist auch, da kann man sich jetzt drüber streiten, aber viele Spieler, die arbeiten wirklich lang und hart daran, ein Spiel zu besiegen. Da wird wirklich, also so eine Zähigkeit wird da auch trainiert. Also deswegen, Computerspiele sind nicht pauschal schlecht. Die haben, also wirklich, da kann man gute Sachen finden für. Deswegen ist nicht grundsätzlich schlecht zu zocken, das ist nur dieses Gedankenexperiment über diese Kriegssimulation, die man sehr gut vergleichen kann mit den Trainingstechniken der Armee.
Ich weiß, es ist jetzt keine Kriegssimulation, aber ich finde es auch interessant, dass so gefühlt jeder mal einen Sims umgebracht hat bei diesen Spielen, dass man
Stimmt,
die irgendwie
ja.
eingesperrt
Pool,
hat, genau,
hat.
In Pool oder irgendwie eine Mauer drumherum gebaut hat und dann einfach geguckt,
was passiert,
ne, genau. Ist auch so leicht sadistisch. Ich meine, das ist kein Ballerspiel, aber irgendwo auch interessant, dass ganz viele so diesen Gedanken hatten, so okay, mal schauen, was passiert.
Wir gehen direkt weiter zur nächsthöheren Konditionierung, dem sozialen Lernen. Da, wie gesagt, da geht es um Vorbilder. Dass wenn man ein Vorbild als solches akzeptiert, dass man auch bereit ist, von dem Verhaltensmuster zu lernen und zu kopieren, einfach weil die erfolgreich sind. Wenn man sich jetzt die modernen Kinohelden anguckt, zum Beispiel James Bond, Jack Reacher, John Wick, die handeln am Anfang vom Film aus diesem Rechtssystem, also behandeln in dem Rechtssystem, und im Laufe des Films entstehen dann Situationen, in denen sie gezwungen sind, sich aus dem Gesetz zu lösen und so Selbstjustiz zu betreiben. Und das kann man, ich finde, James Bond ist auch eine prägende Rolle, kann man schon als Vorbild auch in irgendeine so darstellen, oder?
Ich habe keinen einzigen James-Bond-Film gesehen.
Wirklich?
Ich habe nur letztens Ausschnitte gesehen, wie er sich gegenüber Frauen benommen hat. Und dann war ich so, gut, dass ich keinen einzigen Film gesehen habe. Und krass, dass Leute wirklich ihn als Vorbild nehmen. In der heutigen Zeit. Ich meine, wenn der Film aus den 70er, 80er Jahren ist.
Aber wie erfolgreich ist James Bond immer noch? Die
ja, eben,
Filme,
das
total,
hat mich schockiert.
Total krass.
Und das Verhalten hat sich nicht gebessert.
Nee, das also ja, hat sich vielleicht schon ein bisschen angepasst, aber der Rahmen ist derselbe.
Ich kenne halt wirklich nur die Szenen, die ich angeguckt habe. Ich kann jetzt nicht so viel darüber sagen. Aber nee, es sind tatsächlich nicht meine Anti-Helden.
Verständlich. Im Militär werden auf jeden Fall Drill Sergeants eingesetzt, die so eine Vaterrolle übernehmen. Also da bekommt man seinen eigenen Drill Sergeant in seiner Gruppe. Das ist immer der gleiche. Der ersetzt auch, ja, wie gesagt, Familie. Und der ist oft ein hochdekorierter Veteran, der erfolgreich ist, der Ansehen bekommt in der Gesellschaft und im Militär. Und der bringt Befehl und Gehorsam bei. Also der ist wirklich, wird als Vorbild eingesetzt, an dem sich die Soldaten zu orientieren haben. Lieutenant Grossman vertritt halt auch die These, dass Hollywood-Vorbilder eine ähnliche Wirkung haben können. Er behauptet, dass Filme früher diese Message haben, dass Evil doesn't pay, dieses typische Hollywood-Happy End, also dass das Gute gewinnt.
Ja.
Und innerhalb des Gesetzes und auch Gesetzesbrecher auf der guten Seite zumindest dafür dann bestraft werden. Und heutzutage ist ja die Zeit der Antihelden, da ist auf einmal ist alles grau. Es verschwimmt, das Gesetz ist nicht mehr die höchste Instanz, es gelten jetzt andere moralische, ethische Grundsätze und das könnte dann dieses soziale Lernen auch hervorrufen. Einfach dadurch, dass moralisch weniger Eindeutigkeit besteht und somit auch hinterfragt wird, was überhaupt richtig und was falsch ist.
Ja, das ist ja wie bei Dexter auch so, ne? Dexter ist ja auch der Anti-Held.
Genau, deswegen Dexter ist eigentlich ein super Beispiel dafür.
Und man orientiert, also ich orientiere mich jetzt nicht nach ihm, aber man hat natürlich eine Sympathie für ihn, weil er hat eben diesen Trieb, er muss darauf klarkommen und ihm bleibt eben keine andere Möglichkeit und er benutzt seinen Trieb wenigstens so, dass es für die Gesellschaft noch einen Nutzen hat.
Nachdem du das jetzt gehört hast, würdest du sagen, dass Gewalt in den Medien ein Risiko darstellt?
Definitiv.
Auch in Form dieser Konditionierung? Würdest du sagen, dass da so eine Massenkonditionierung stattfindet?
Ich finde es schwierig. Also das mit dem sozialen Lernen sehe ich auf jeden Fall als Gefahr. Nicht mal unbedingt wegen dieser Vorbildsfunktion, sondern auch wegen dieser Identifikationsmöglichkeit, die einem gegeben wird, weil jemand muss nicht unbedingt ein Vorbild sein als solches, aber du kannst vielleicht Motive nachvollziehen und dich in dieser Person sehen und dann genauso handeln wie sie. Also dann ist es natürlich schon auch ein Vorbild, aber nicht im Sinne von, wow, genau so möchte ich sein, sondern ich bin schon so, ah, und so macht die Person das jetzt in der und der Situation? Hm, mache ich vielleicht auch mal so.
Ein typisches Gegenargument gegen die Gewalt in Medien und Videospielen ist, da gibt es jetzt ein schönes Fremdwort, das nennt sich Sublimation. Das ist ein Begriff aus der Psychoanalyse. Da geht es um ein kontrolliertes Ausleben unerwünschter Triebe und Neigungen. Also wenn man, warum auch immer, ob das jetzt Stress oder ob das Biologie ist, man sowieso diese Faszination für Gewalt hat, dass man die sicher in einem sicheren Umfeld über diese Spiele oder über Horror-Gewalt-Kinofilme ausleben kann, ohne dass halt ein Risiko für die Mitmenschen besteht. Grossman behauptet, es wäre keine Sublimation, einfach da da das alles sehr passiv ist. Also Film sehen ist komplett passiv und Videospiele im Moment ist noch relativ passiv. Das könnte sich jetzt in Zeiten Virtual und Augmented Reality nochmal ändern. Wobei da dann auch wieder die operante Konditionierung verstärkt ist. Da werden ja dann diese Schießbewegungen, die wird ja tatsächlich dann auch durchgeführt auch noch. Nicht nur per Klick simuliert.
Ja.
Auf jeden Fall ist er der Meinung, dass Sublimation nur stattfindet, wenn das mit einer aktiven Bewegung verbunden ist. Also zum Beispiel könnte jemand mit einer Neigung zur Gewalt Sportler werden, Football spielen und so halt diesen Trieb ausleben. Und das wäre dann eine sichere Anwendung davon. Was ich auch total spannend fand, den Gedanken, den er aufwirft, ist der Vergleich mit Werbung. Es wird ja auch ganz oft gesagt, dass diese Gewalt oder dass Behandlungen in Filmen keine Auswirkung haben. Jeder Mensch kann natürlich unterscheiden zwischen Realität und Kino. Da besteht gar kein Zweifel, dass man das trennen kann. Und dann fragt sich Lieutenant Grossman, warum dann Milliarden von Dollar in die Werbeindustrie gesteckt werden, wenn es ja sowieso keinen Einfluss auf den Menschen hat und der eindeutig unterscheiden kann zwischen Wahrheit und Film.
Dem hätte bestimmt unsere erste Folge ganz gut gefallen. Die war nämlich über Werbung.
Das ist genau das, was Werbung probiert. In Beeinflussen der Zuschauer zum Kauf.
Klar, und auch wenn wir passiv dabei sind, es bleibt ja auf jeden Fall hängen.
Genau.
Und ich glaube, genauso ist es halt auch bei Gewalt.
Richtig, warum sollte das mit Gewalt anders sein?
Ist es einfach nicht. Ich schätze, das ist genau das Gleiche. Natürlich bewirbt keiner die Gewalt, aber wenn man dann, genau wie du gesagt hast, oder auch wie der
Lieutenant Grossman
gesagt hat.
Der Lieutenant gesagt hat. Ist übrigens auch in Frankfurt geboren, der Lieutenant.
Sobald da eben ein Held dabei ist, da hat man ja dann doch sein Vorbild. Und dann bewirbt er das ja auch irgendwo.
Ich bin total hin und her gerissen. Also ich kann ehrlich gesagt, ich habe mich gestern den ganzen Tag damit beschäftigt und bin wirklich zwiegespalten jetzt. Ich kann da auch gar keine eindeutige, boah, ich könnte jetzt gar nicht sagen, was ich davon wirklich halt. Zum einen, ich habe früher auch Counter-Strike gespielt und schaue auch gerne Actionfilme, bin auch ein James-Bond-Fan, gebe ich auch zu. Ich finde, das sind gute Filme. Ich gehe da auch ins Kino, wenn es da neue gibt. Würde jetzt von mir nicht behaupten, dass ich gewalttätiger geworden bin oder dass ich mich aggressiver fühle. Aber sicher kann man sich ja nicht sein. Das ist der Witz bei Konditionierung. Man weiß es einfach nicht. Das geschieht unterbewusst.
Klar. Und man weiß ja auch nie, wie wäre es gewesen, wenn du diese Filme nicht gesehen hättest, wenn du nicht diese Spiele gespielt hättest.
Kannst du dir Horrorfilme anschauen?
Manchmal ja. Tatsächlich habe ich schon welche während des Lernens angeschaut, weil die nämlich dich konstant auf einem Adrenalin-Level
halten. Aber blockiert Adrenalin nicht beim Lernen?
Adrenalin-Level halten und du deshalb besser lernst. Deine Konzentration ist besser.
Okay. Ich hätte eher gedacht, dass Adrenalin dann bei der Prüfung hilft, um quasi das anzuwenden und dass beim Lernen eher eine Ruhe besser ist.
Also bei den Prüfungen hilft natürlich auch Adrenalin, aber auch beim Lernen. Und das kannst du eben mit dieser spooky Music produzieren. Ich meine, ich höre es dann so ich höre es eher.
Hast du das Gefühl, das bringt was oder ist es mehr so ein Placebo-Ding?
Also wenn man sich meine Noten anschaut, das war jetzt nicht so das Erfolgsstrategie.
Okay, Gott sei Dank, das hätte mir auch Angst gemacht, wenn das funktioniert.
Aber sonst, ich schaue mir eigentlich recht ungern Horrorfilme an. Ab und zu schaue ich mir gerne einen an. Aber es ist wirklich so eine Art Hassliebe.
Ich bin der totale Verweigerer. Wenn der Sneak, wenn da irgendwas, also diese Jumpscare-Filme, ich finde die total furchtbar.
Du hast doch auch Josh vom Campus Radio getroffen, als ihr bei der Sneak
beide raus seid. Genau, wir waren in der Sneak und was kam? Winchester, diese von dieser ja, diese Winchester-Familie, die auch diese Gewehre herstellt. Da gibt es das Winchester-Haus, was die, ja, völlig egal, auf jeden Fall spukt es in diesem Haus, spukt es, wie immer. Und es ist dieses, es sind immer die gleichen Maschen. Es kommt dann ein Jumpscare, es gibt einen Geist im Spiegel, es gibt einen Geist hinter der Ecke, es gibt einen Geist im Küchenschrank. Es gibt überall, gibt es irgendwelche Geister. Und ich, also das regt mich immer auf, da werden diese ganz simplen biologischen Triebe werden dagegen dich ausgespielt. Über diese plötzliche laute Musik in Kombination mit dem ganz schnellen Bildwechsel und der unerwarteten Fratze, die da kommt, ist meiner Meinung nach wirklich keine darstellerische Leistung, da jemanden zu erschrecken. Und ich bin auch nicht bereit, mir das zu geben.
Ja, das sind für mich auch nicht die guten Horrorfilme. Um jetzt mal einen Tipp rauszugeben, den einen Horrorfilm fand ich sehr gut, der hieß The Witch. Der hatte nicht diese Momente, wo du denkst, oh mein Gott, jetzt ist da wieder ein Gesicht und oh, hast du das gesehen? Oder also diese ganzen Sachen, wo du weißt, okay, jetzt kommt gleich was. Sondern der hat permanent eine ganz unheimliche Atmosphäre. Und die schaffen es wirklich, die überall durchzuhalten. Und das finde ich richtig gut. Also das ist auf jeden Fall ein guter Film. Also es ist jetzt nicht der beste Horrorfilm ever, aber ist auf jeden Fall ein Horrorfilm, den man sich mal anschauen kann. Gut, wenn wir hier schon bei Empfehlungen sind, kommen wir mal zu einem Beispiel zum sozialen Lernen. Ich glaube, das kann man als soziales Lernen bezeichnen. Und zwar gibt es die Serie Tote Mädchen lügen nicht oder 13 Reasons Why auf Englisch. Wahrscheinlich kennen die relativ viele. Die wurde auch heftig kritisiert, diese Serie. Meiner Meinung nach auch zu Recht.
Vielleicht können wir kurz mal zusammenfassen, was passiert. Da geht es um die Hannah, heißt sie richtig?
Hannah Baker.
Genau, ganz am Anfang in der ersten Folge kommt quasi einfach raus, dass sie Selbstmord begangen hat. Sie hat Suizid begangen und in den folgenden 12 Folgen wird so rückwirkend quasi aufgeklärt, welche Beweggründe sie hatte. Die Serie heißt 13 Reasons Why, weil es insgesamt 13 Audiokassetten gibt, die von dem...
Es gibt 7 Audiokassetten.
Oder 7? Ups, okay, dann gibt's
weil diese Kassette hat 2 Seiten.
Ah, okay.
Auf jeder Seite ist ein Grund. Und die 14. Seite ist leer.
Der Protagonist dieser Serie bekommt diesen Kasten mit den 7 Kassetten und hört pro Folge eine Seite und versucht dann, diese Gründe nachzuvollziehen, warum sich die Hannah dann am Ende selber, oder also vor der Serie, am Ende der Aufnahme selber umgebracht hat.
Und jeder Grund stellt eben eine Person dar. Es gibt also auch viele Jugendliche, die haben auch alle diese Kassette gehört. Und ein Vertrauenslehrer, der ist auch auf einer Kassette drauf. Sorry für die Spoiler, aber es muss jetzt einfach sein. Genau.
Naja, Spoilerwarnung.
Spoilerwarnung, richtig. Jetzt wird richtig krass gespoilert. Das Ganze basiert auf einem Roman von Jay Asher. Die erste Staffel erschien am 31. März 2017 auf Netflix. Die wird weltweit ausgestrahlt. Und?
Ich kann mich auch erinnern, ich habe die in Budapest im Erasmus-Semester, wurde mir das empfohlen.
Von Netflix?
Bei Netflix. Und ich habe die erste Folge angefangen und konnte nicht mehr aufhören. Ich glaube, ich habe das dann 2 Tagen durchgeschaut.
Ja, und die letzte Staffel kam jetzt vor 2-3 Wochen raus, also auch Mitte Mai.
Ja, ich noch nicht gesehen.
Ich habe die schon gesehen und kann auch sagen, sie ist wirklich hart. Wie ging es dir nach dem ersten Mal schauen, nach der ersten Staffel?
Also ich habe bei der ersten Staffel tatsächlich 1-2 Tage gebraucht, um das zu verarbeiten. Da wird sehr explizit und sehr grafisch dargestellt, warum sie sich am Ende umgebracht hat und wie sie aus ihrer Perspektive zum Mobbingopfer wurde.
Kannst du dich noch an die Szene erinnern, wie sie sich umbringt? Es ist nämlich so, dass sie sehr friedlich dahin gleitet. Also es ist überhaupt nicht so, wie ein Suizid in ihrer Situation gewesen wäre, weil sie nimmt keine Schlaftabletten, sonst wäre es vielleicht okay gewesen. Naja, also es gibt wirklich sehr viele Kritikpunkte. Was aber wirklich erschreckend ist, ist, dass nach dieser Erstausstrahlung oder nach der Veröffentlichung auf Netflix in den ersten 19 Tagen es insgesamt 900.000 bis 1,5 Millionen Suchanfragen mit dem Thema Suizid bei Google gab. Und explizit gab es da so Anfragen wie How to commit suicide und How to kill yourself.
Gibt es Zahlen, wie sich das geändert hat? Also sind es 100.000 mehr oder insgesamt 100.000?
Nee, genau, mehr.
Also 100.000 mehr.
900.000 bis 1,5 Millionen.
Also 900.000 mehr als in den Monaten davor?
Ja.
Wahnsinn.
Oder 1,5 Millionen, weil es ist ja ein bisschen schwierig, das einzugrenzen, wann es explizit um Suizid geht und wann es nur.
Weißt du, wie die den Zusammenhang bringen zwischen diesen Google-Anfragen und der Serie?
Wie meinst du?
Das könnte ja einfach zufällig korrelieren, muss ja kein Kausalzusammenhang bestehen.
Also bei einem plötzlichen Anstieg von 1,5 Millionen Anfragen, ich glaube, da musst du schon gucken, okay, warum?
Und da ist eins der...
Ich weiß, dass bei der anderen Anfrage, also da komme ich später noch drauf, bei einer anderen Studie, da haben sie noch einen anderen Tod extra ausgefiltert, weil da eben auch eine bekannte Person sich umgebracht hatte, ein Fußballer. Und da haben sie eben geguckt, dass sie das differenzieren von diesem Suizid und das andere dann nur auf die eine Serie zurück.
Okay, so ein Ausgleich quasi probiert.
Genau. Tatsächlich ist Suizid auch mit 1 Million Tote eine sehr häufige Todesursache. Insgesamt gibt es 15 bis 30 Millionen Versuche pro Jahr weltweit. Und in Deutschland und Österreich gibt es mehr Tote durch Suizid als Verkehrsunfälle. Und für jüngere Bevölkerungsgruppen ist es auch die zweithäufigste Todesursache.
Wahnsinn.
Wie gesagt, es gibt sehr viele Kritikpunkte an dieser Serie. Ein Problem ist eben, dass diese Hannah Baker ein sehr schönes, cooles Mädchen ist, mit dem man sich sofort identifizieren möchte und man hat sie als Sympathieträgerin.
Ja, sie wirkt total sympathisch in der Serie.
Total. Und sie bringt sich eben um. Und das aus Gründen, die wahrscheinlich jeder auch mal selbst erlebt hat. Also es gibt Gründe, die sind schlimmer und es gibt Gründe, die sind nicht ganz so schlimm. Aber es reicht ja schon, wenn man sich mit ein paar identifiziert, um eben diesen Effekt zu haben mit diesem sozialen Lernen. Ja. Beziehungsweise diesen Werther-Effekt. Kennst du den Werther-Effekt?
Goethe ist es, oder?
Ja, genau. Der Werther-Effekt ist ein kausaler Effekt zwischen ausführlicher Berichterstattung von Suiziden und Anstieg der Suizidrate. Also man kann dem auch entgehen, indem man diese Berichterstattung nicht so detailliert macht.
Den kann man ja auf fast alles anwenden. Genauso wie Terrorismus jetzt überall in den Medien ist und alle Leute Angst vor Terrorismus haben. Wäre ja auch der Werther-Effekt, obwohl nicht so viele Leute durch Terrorismus sterben.
Also man kann diesen Copycat-Effekt wirklich auf vieles anwenden. Aber da ist er auf jeden Fall bewiesen. Das geht zurück auf die Suizidwelle nach der Veröffentlichung von Die Leiden des jungen Werthers in 1774.
Da gab es es auch schon.
Damals gab es das schon, ja. Also als Goethe das veröffentlicht hat, haben sich ganz viele danach das Leben genommen. Und Goethe hat dazu auch geschrieben in Dichtung und Wahrheit, also seiner Autobiografie, wie ich mich dadurch erleichtert und aufgeklärt fühlte, die Wirklichkeit in Poesie verwandelt zu haben, so verwirrten sich meine Freunde daran, indem sie glaubten, man müsse die Poesie in Wirklichkeit verwandeln, einen solchen Roman nachspielen und sich allenfalls selbst erschießen. Und was hier im Anfang unter wenigen vorging, ereignete sich nachher im großen Publikum und dieses Büchlein, was mir so viel genützt hatte, ward als höchst schädlich verrufen. Also hat es schon auch teilweise bereut.
Vor allem, wenn er jetzt auch schreibt, dass ihm das als höchst nützlich erschien, das klingt ja so, als hätte er da auch irgendwas verarbeitet.
Total, glaube ich auch.
Und dass Leute das dann wörtlich nehmen, erschreckend.
Wirklich sehr erschreckend. Und das Erschreckende ist, wie weit dieser Werther-Effekt tatsächlich greift. Also wir haben es einmal an dieser Serie bei 13 Reasons Why.
Vor allem 300 Jahre und immer noch nichts gelernt. Wie kann das denn sein?
Genau, das finde ich auch richtig schlimm. Weil viele sagen so, naja, das wussten die ja nicht, die Produzenten von der Serie. Bullshit, die wussten das. Die haben davor mit Psychologen darüber geredet, wie können wir die Serie so machen, dass es Leuten hilft. Dann haben sie die Anweisungen angehört und haben genau das Gegenteil gemacht. Wenn man sich da hinsetzt, ganz viele Psychologen sagen, schaut nicht diese Serie. Und ich muss auch ehrlich sagen, falls ihr da anfällig seid oder falls ihr da empfänglich seid für solche Messages, dann schaut es euch nicht an. Weil ich würde jetzt mal sagen, ich bin gerade mit mir selbst im Reinen und trotzdem war es für mich wirklich hart, das anzuschauen.
Ich verstehe das auf keinen Fall als Challenge. Also ich schaue mir auch keine Horrorfilme an, einfach vertragt es auch nicht so gut. Das ist auch keine Schande dabei dann.
Nee, auf gar keinen Fall. Das zum einen, also man hätte mal draus lernen können. Und wie du auch gesagt hast, mit den Vorbildern, diese Suizidwelle gab es zum Beispiel auch nach Marilyn Monroes Selbstmord in 1962. Da haben auch ganz viele sich das Leben genommen nach ihrem Tod und auch bei anderen berühmten Leuten. Wie gesagt, zum Beispiel bei diesem Fußballer. Und ja, das ist halt so das Vorbild und wie auch immer. Also ich kann es nicht nachvollziehen, aber wohl
erschreckend,
schon
was
sehr
da für
viele
eine
Leute.
Identifikation dann stattfindet mit den Vorbildern tatsächlich.
Und es geht auch nicht um den Berühmtheitsgrad, das hat man auch festgestellt. Es geht tatsächlich um die Berichterstattung, wie es dargestellt wird. Das heißt, wenn die Identifikation möglich ist, wenn eine Glorifizierung stattfindet, dann möchte man das eben auch machen.
Da können wir perfekt den Bogen zurück zu Kinofilmen und zu diesen Serien auch schlagen. Das ist genau das, was da passiert wird. Gerade in Serien, wo man ja wirklich viel Zeit hat, sich mit Charakteren vertraut zu machen, wo man ja über mehrere Stunden mit denen konfrontiert ist, da findet ja schon eine ganz krasse Identifikation dann statt.
Absolut. Es gab auch eine ZDF-Serie, Tod eines Schülers hieß die, in 1981. Da ging es um einen Schüler, wie die Serie schon sagt, und um seinen Tod. Er hat sich das Leben genommen, er hat sich von einem Zug geworfen. Und die Serie startet ganz ähnlich wie bei 13 Reasons Why eigentlich auch. Wird so ein bisschen gefragt, so wer eigentlich schuld daran ist. Das ist ja bei 13 Reasons Why auch so. Bei jeder Folge wird erstmal sein Tod angezeigt. So nochmal kurz wiederholt. Aha, okay, so hat er sich umgebracht. Und nach einer Studie vom Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim zeigte sich, dass in den ersten 70 Tagen nach Erstausstrahlung die Suizidhäufigkeit im Bahnbereich bei 15- bis 19-jährigen Jugendlichen um 175% gestiegen sei.
Und, was? Okay.
Und bei Frauen um 167%.
Also quasi mehr als verdoppelt. Also 100% würde bedeuten verdoppelt,
ja.
Und 170% ist dann mehr als verdoppelt.
Das ist mehr
fast
als verdoppelt.
Verdreifacht.
Mehr als verdreifacht, oder? Da studierst du nicht was Mathematisches.
Naja, 100% mehr ist
ja
das Doppelte.
Genau.
Und 200% mehr.
Und was ist mit 150%? Wäre das 1,5 mal so viel?
Genau.
Ah, okay. Sorry. Also.
Nee, 2,5 mal so viel.
Ja, okay, ist 2,5.
Also mehr als verdoppelt.
Okay, gut. Ja, also mehr als verdoppelt, deutlich mehr als verdoppelt. Das ist richtig heftig und wie du schon gesagt hast, diesen Werteeffekt oder wie man im Englischen dazu auch sagt, Copycat-Effekt, den gibt es natürlich auch bei anderen Sachen, zum Beispiel wie bei einem Amoklauf. Und ich finde, gerade jetzt merkt man das total in den USA, weil es ja jetzt in letzter Zeit super viele Amokläufe gab in Schulen in den USA. Laut dem Every Town for Gun Safety, laut dieser Organisation, waren es bisher 40 School Shootings in den USA, also im Mai bis Mai 2018.
Wahnsinn.
Und da ist es eben genauso, dass je mehr man darüber berichtet, desto mehr Aufmerksamkeit die Person bekommt, desto mehr sie glorifiziert wird, desto mehr lädt es natürlich auch ein, das zu kopieren.
Gut, dass Waffen bei uns verboten sind.
Ja. Ich würde da super gerne mal eine Folge dazu machen, warum es vor allem weiße Männer sind, die schießen.
Okay.
Können wir gerne mal machen und warum vor allem auch in den USA und so. Aber das soll jetzt nicht das Thema sein. Aber ich möchte auf einen Fall eingehen und zwar den bekannten Fall von Nicholas Cruz. Hast du wahrscheinlich auch gehört, der in Parkland, Florida, am 14. Februar war der.
Ja, klar.
17 Tote. Und das Krasse war, also das ist ja schon krass, ne? Aber was auch ziemlich heftig ist. Er hat zwischen 100 und 200 Fanbriefe bisher erhalten.
Wirklich?
Ja, die Empathie und Mitleid aussprechen. Unter anderem auch ein Brief von einer 20-jährigen Studentin aus Deutschland, die bedauert, dass die Medien nicht anerkennen oder zeigen, was er so durchgemacht hat und die ihm halt eine Brieffreundschaft anbietet. In was für einer Situation muss sie sich befinden, dass sie sowas schreibt? Was ich auch sehr schockierend finde, sind die Fotos, die von jungen und älteren Frauen geschickt werden, teilweise in Reizunterwäsche, an einem Lolli saugend, also eindeutig anzügliche Fotos. Und einer hat auch geschrieben, oh, hab vergessen zu erwähnen, dass ich ein Mädchen bin, lol.
Okay.
Manche bieten Geld an, manche wollen einfach auch nicht, dass er sich selbst verletzt.
Auch verständlich. Also ich wäre jetzt auch nicht in meinem Interesse, dass er sich selber verletzt.
Auch nicht in meinem Interesse.
Und diese Frage zu stellen, warum er das denn gemacht hat, finde ich auch nicht verkehrt.
Aber genau das ist ja, was diesen Copycat-Effekt auslösen kann, diese Berichterstattung.
Gut, ja.
Das ist nämlich diese Richtlinie.
Da sind wir beim Dilemma, ja.
Weil wenn du darüber berichtest, warum hat er das gemacht? Weil seine Schwester bla 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 und dann seine Mutter hatte nie Zeit für ihn.
Damit es legitimisiert, richtig.
Genau, das zum einen. Und zum anderen denkst du, warte mal, genau so fühle ich mich auch. Genau das ist mir auch passiert.
Also wäre die Lösung, Amok zu laufen. Ja. Richtig, das geht gar nicht.
Ja, und es gibt auch diese Leitlinien für Journalisten, dass sie sich daran halten sollen. Und eigentlich wäre es auch gut, wenn man das bei Serien anfangen würde oder bei Filmen, dass man eben sagt, okay, wir stellen das so und so.
Oh, dann löst du eine Debatte über Meinungs- und Kunstfreiheit aus.
Absolut. Ja, aber was auch ganz interessant ist, es gab auch schon einen Amoklauf am 2. Februar 1996, der sich auch auf diesen Copycat-Effekt beruft. Es gab, um genau zu sein, sehr, sehr viele, die sich auf ein Buch von Stephen King beziehen. Amok heißt das, also Rage im Englischen. Und er hat damals noch unter Richard Bachman veröffentlicht, also unter seinem Pseudonym, unter einem seiner Pseudonymen. Und Der eine Amokläufer, Lucadis, war damals 14 Jahre alt, hat sogar aus diesem Buch zitiert. Ganz am Schluss, als der Protagonist in dem Buch den Lehrer erschießt, so macht das, hatte das der Lucadis auch gemacht, sagt er, "This sure beats algebra, doesn't it?" Und genau das hat er eben auch zitiert. Und auch andere sind von diesem Buch inspiriert worden. Und Stephen King hat es daraufhin vom amerikanischen Buchmarkt nehmen lassen, weil er damit einfach nicht klarkam. Und das finde ich sehr nobel.
Total, die Parallele zu Goethe ist quasi nicht zu übersehen.
Nee, gar nicht. Also es ist wirklich krass, wie lange es diesen Effekt schon gibt. Und ich bin mir sicher, dass Goethe nicht mal der Erste war. Da war es halt das erste Mal, dass es notiert wurde. Wie sagt man das? Dass es verzeichnet wurde. Ja, und sicherlich gab es es auch schon vor vielen Jahren, vor vielen Jahrhunderten, diesen Copycat-Effekt.
Es ist jetzt halt die Frage, wie stark das moderne Medien beschleunigen oder ob überhaupt ein Zusammenhang besteht. Gestern habe ich mir mal die Zeit genommen und bin die polizeiliche Kriminalstatistik durchgegangen. Für alle, die da ein Interesse haben, das ist wirklich faszinierend. Ich kannte das davor gar nicht. Man kann das einfach googeln, PKS oder polizeiliche Kriminalstatistik. Dann kommt man auf die Homepage der Polizei und dort kann man sich Excel-Listen runterladen, die jedes Jahr veröffentlicht werden, wie, welche und sogar wo Straftaten durchgeführt wurden. Ich habe das jetzt gefiltert nach Gewalt, Kriminalität und Mord von den Jahren 1987 bis 2017. Und es ist ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. 87 waren es insgesamt 100.000 Gewaltstraftaten in Deutschland. Dann gab es einen Peak 2007, da waren es 217.000, also mehr als verdoppelt. Dann ist es ein bisschen abgeflacht bis 2014, da gab es dann 180.000. Und 2016 ist nochmal deutlich angestiegen auf 193.000. Und jetzt 2017 sind wir bei 188.000. Also in Summe kann man sagen, dass das von 87 bis 17, also in den letzten 30 Jahren, circa verdoppelt hat. Ganz interessant ist die Mordrate, die ist gleich geblieben. Das war 970 in 87, 2002 waren das 873 und 2007 785. Also da hat sich nicht viel geändert. Es geht tatsächlich um die Gewaltkriminalität an sich. Da ist ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen.
Okay, krass. Und würdest du sagen, daran sind die Medien schuld?
Also ich würde auf keinen Fall den Medien die alleine Schuld geben. Oh, ich glaube, das Mikrofon hat wieder ein bisschen verkackt.
Ich glaube auch.
Ich würde auf keinen Fall den Medien die allein Schuld geben, da ganz viele Faktoren ja damit reinspielen. Armut, Drogen, Unterschiede in sozialen Schichten, die Schere zwischen Arm und Reich wächst, dann Rassismus, viel Fremdenfeindlichkeit, das sind alles, oder auch Zugang zu Waffen einfach. Also das sind ja alles Faktoren, die darf man nicht unterschätzen. Aber ich könnte mir auch gut vorstellen, gerade mit den Argumenten, die wir jetzt gesammelt haben, dass da Massenmedien einen Teil dazu beitragen, auf jeden Fall.
Ja, denke ich schon auch, ja. Wir haben jetzt sehr viele negative Sachen gesagt. Vielleicht jetzt zum Abschluss noch einen positiven Punkt. Und zwar kann man natürlich auch sich positiv inspirieren lassen. Da gibt es den Gegenteil vom Werther-Effekt, den Papageno-Effekt. Papageno aus der Oper von Mozart, die Zauberflöte. Papageno ist nämlich auch suizidgefährdet und möchte sich umbringen, weil er seine liebe Papagena nicht überzeugen kann von sich. Und dann kommen seine Freunde und retten ihn. Und dann schöpft er neue Lebenskraft und schafft eben auch, die Papagena für sich zu gewinnen. Dann kann man sich eben an ihm orientieren. Und das ist auch ganz oft so, wenn Leute über ihr Down erzählen und dann aber auch erzählen, wie sie da rausgekommen sind, dass sich eben auch Leute damit identifizieren können und dann denken, genau so geht's mir auch. Vielleicht schaffe ich das ja auch. Und das ist richtig gut und sehr schön. Und vielleicht sollte man auch sowas eher einbauen in Geschichten, in Berichterstattungen und auch in Serien.
Einfach positive Nachrichten.
Papageno.
Gut, also so als kleines Fazit für mich. Wir können jetzt nichts machen. Also wir werden keinen Einfluss haben auf die Medien. Was aber jeder für sich entscheiden kann, ist, wohin er seine Aufmerksamkeit steckt. Man kann sich wirklich immer vorher überlegen, was man sich selber anguckt, was man sich selber zu Gemüte führt Und man kann sich dann auch selbst zensieren. Das hört sich im ersten Moment jetzt schlimm an und so eine Einschränkung. Aber ist es dann vielleicht gar nicht, sondern man sucht sich, die Auswahl ist riesig, die ist fast unbegrenzt inzwischen. Und dann sucht man sich halt irgendwas raus, was einen nicht desensibilisiert.
Genau, nimmt auch Triggerwarnungen ernst. Es ist keine Schande, wenn man sich selbst kennt und eben auch weiß, dass es nichts für einen ist. Und falls ihr jetzt doch Interesse habt an traurigen Sendungen oder an triggernden Sendungen, ist es natürlich auch ein Tipp, sich das gemeinsam anzuschauen mit anderen Leuten, mit denen man auch drüber reden kann.
Genau.
Und was wir euch natürlich auch ans Herz legen können, falls ihr jetzt gemerkt habt, so hey, mir geht's eigentlich gar nicht so gut. Es gibt an den meisten Universitäten, auch am KIT hier, eine Beratungsstelle.
Genau, es gibt die psychotherapeutische Beratungsstelle vom Studierendenwerk. Da kann man einfach anrufen, total unproblematisch, also da werden keine unangenehmen Fragen gestellt, die sind sehr professionell, man ruft an, gibt seinen Namen kurz durch und dass man Student ist in Karlsruhe, dann geben die einem einen Termin und das war's. Dann kann man da auftauchen und bekommt ein Gespräch mit einem ausgebildeten Psychotherapeuten.
Und falls jemand das jetzt komisch fand, dass man seinen Namen angeben muss, es gibt natürlich auch die klassische Nummer gegen Kummer und auch andere Stellen, an die man sich wenden kann. Und genau, also ihr seid nicht allein und es gibt immer Hoffnung. Siehe Papageno.
Yeah, es geht immer weiter.
Es geht immer weiter und erster Lichtblick ist in einem Monat unsere nächste Folge. Ja, genau.
Bis dahin, wir wünschen euch eine schöne Zeit. Schaut nicht so viele Serien, geht mal raus, ist auch Sommer.
Vorsicht mit den Pollen.
Ja.
Ja, genau, aber lasst es euch gut gehen und das nächste Mal wird's lustiger.
Ja, hoffentlich, ey. Zum Wohl.
Cheers.
Ciao. So she wakes up in time to break down. She left a note up on the dresser and she's right on time. You don't know anything, right or wrong. I said I know, and she said so. I wanna panic, but I've had it, so I go. You don't know anything to anyone. But don't take your life, 'cause it's all that you've got. You'd be better off to stop and leave, and if you don't think they will stop. And when you wake up, everything's gonna be fine. I guarantee that you wake in a better place, in a better time. So you're tired of living, feel like you might give in. Well, don't. It's not your time. Looking through the paper today, looking for a specific page. Don't wanna find her full name followed by days. When I left her alone, she made a sound like a moan. You're known by everyone for everything you've done. I'm buying flowers for graves, I'd rather buy you a one-way non-stop. Do anywhere, find anyone, do anything, forget and start again. Love, she says she won't go. It hurts too much to stand by. You've gotta stop and draw a line. Everyone here has to choose a side tonight. The moment of truth is haunting you. Don't forget your family, regardless what you choose to do. You can't decide, and they're all screaming, why won't you? I'll start the engine, but I can't take this ride for you. I'll draw your bath and I'll load your gun, but I hope so bad that you're bathing on.